Also ich finde, funktionell kann ja niemandem schaden, zum Beispiel, ich habe es eben angesprochen, die Kniebeuge. Ne? Wenn ich in der Lage bin, eine Kniebeuge zu machen oder vielleicht einen Ausfallschritt zu machen, ist das für mich schon mal ein tolles funktionelles Training.
In der letzten Folge habe ich mit Kelechi Onyele getanzt. Heute bin ich zum Kennenlernen einer gänzlich anderen Bewegungsform in Düsseldorf unterwegs. Jode Tag also aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens heraus zur dritten Folge Gesund in Sport Deutschland in seiner dritten Staffel. Und ich bin zu Gast bei einem Mann, der schon einmal in diesem Podcast zu Gast war, und zwar in der ersten Staffel, als er der Volkskrankheit Rückenschmerzen den Kampf angesagt hat und einen, ich zitiere, Pumperpass ab dem Rentenalter gefordert hat. Er ist bekannt als Fitnessprofessor und lehrt an der IST Hochschule für Management im Studiengang Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie. Herzlich willkommen, Professor Stefan Geißler. Stefan, hallo.
Hallo Daniel, grüß dich.
Stefan, in der letzten Folge habe ich Breakdance getanzt. Bist du ein Tänzer?
Das ist cool. Nur unter speziellen Bedingungen. Klammer auf, Alkoholintoxikation mit Freunden, Klammer zu.
Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Also auch wenn mir das mit dem Tanzen gut gefallen hat, wollen wir uns heute dem Functional Training widmen. Woher kommt die Idee des Functional Trainings eigentlich und was versteht man darunter? Ist Functional Fitness dasselbe wie Functional Training? Fragen über Fragen.
Ja, das sind sehr gute Fragen, die auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu beantworten sind. Also das Functional Training, wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, so die Historie, da findet man jetzt nicht so den Urknall, wo man sagt, okay, ab da gab es Functional Training oder Functional Fitness und wo ist genau der Unterschied? Das wird tatsächlich recht unterschiedlich dargestellt. Letztlich muss man sagen, wenn man sich so ein bisschen wirklich weiter in die Geschichte eingräbt, sieht man ja schon den Gedanken des Functional Trainings, nämlich den Körper und auch den Geist so zu trainieren, dass er dir im Alltag in jeder Situation irgendwie dient und besser gehorcht. Den findet man ja schon vor Tausenden von Jahren, zum Beispiel im alten China, wo man die Soldaten speziell trainiert hat, um körperlich zumindest fit zu sein. Oder im alten Rom, im alten Griechenland gab es ähnliche Ansätze. Also von daher ist das sicherlich grundsätzlich erstmal überhaupt nichts Neues. Das Functional Training, die Functional Fitness, die wir so im Sprachgebrauch benutzen, das ist eher so ein Phänomen, was ich tatsächlich eher so den 2000ern bis 2010ern zuordnen würde. Ich bin kein Fitnesshistoriker, aber zumindest ist das so in meiner Beobachtung in den späten 2000ern sehr stark. In Deutschland zumindest angewachsen, aber auch natürlich wie immer in den USA so ein bisschen Vorreiter gewesen.
Jetzt ausgefallene Frage. Du hast eben schon Alkoholintoxikation angesprochen, bevor wir so richtig tief eintauchen. Stell dir vor, Functional Fitness wäre ein Getränk. Wie würde es schmecken und warum?
Oh, das ist das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Apfelschorle wäre zu altbacken.
Okay.
Aber würde eigentlich so von der Funktion ganz gut dienen, weil es ja ein tolles isotonisches Getränk, zumindest in der richtigen Mischkonstellation. Aber ist wahrscheinlich nicht fancy genug, weil es ist ja Functional Training ist ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich so der In-Begriff irgendwie des modernen Trainings. Von daher wäre es vielleicht eher, ich weiß es nicht, eine Maracuja-Schorle oder so. Ich bin mir nicht sicher.
Okay. Was war dein erster Berührungspunkt mit Functional Fitness? Wo ist dir das zuerst begegnet?
Ja, tatsächlich. Also es gibt so viele, die man jetzt so nennen könnte. Zum Beispiel Michael Boyle, Gray Cook, das sind so große Namen aus den USA. Marc Verstegen natürlich, der 2004 damals von Klinsmann auch so ein bisschen rübergeholt worden ist, um die Nationalelf fit zu machen mit seinen neuen, neuen Ansätzen. Ich persönlich kenne schon sehr lange Vern Gambetta, der ist US-Amerikaner und eigentlich schon sehr, sehr lange in diesem Game unterwegs. Also für mich ist er so ein bisschen die Leitfigur des klassischen Functional Trainings. Und als ich den Vern kennengelernt habe, ich meine, das war 2015 oder so, da haben wir gesprochen, der kommt eigentlich aus der Leichtathletik und der kannte dann auch wiederum alte Dozenten von mir, von der Sporthochschule. Damals noch hat er mich auf Wolfgang Ritzdorf angesprochen, der leider auch nicht mehr unter uns weilt. Aber da kam ich so auf die Idee, ja klar, das gab es eigentlich immer schon, Functional Training. Man muss sich eigentlich mal Gedanken machen, was ist überhaupt Functional Training? Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Wir haben das definiert, den Begriff Functional Training.
Und da kam was bei raus?
Da kam eine Definition bei raus, wo wir uns also wirklich in einem größeren Expertengremium getroffen haben und lange diskutiert haben. Zum Beispiel auch der damals so das TRX-System, weißt du, diese Schlaufen so nach Deutschland geholt hat. Der Marcel war dabei und noch ein paar andere. Und dann haben wir am Schluss gesagt, also Functional Training kann eigentlich nicht ein feststehender Begriff sein, weil jeder versteht was anderes darunter. Unterm Strich muss es setting-orientiert gesehen werden. Also ein Functional Training auf die Funktion bezogen kann ja im Prinzip alles sein. Ja? Und ein Kampfsportler muss wahrscheinlich anders Functional Training machen als ein Rehabilitant, der irgendwo gerade den Rücken kaputt hat zum Beispiel. Also, und das ist ja auch ein Ansatz, da kommt es eigentlich auch mit her, nicht nur aus dem athletischen Training, sondern auch aus der Rehabilitation, aus dem gegen den Schmerz trainieren. Ne? Das hat Gustav Zander damals schon eigentlich erkannt.
Wie hat Functional Training deinen Blick auf Training generell verändert vielleicht auch?
Ehrlich gesagt gar nicht so. Also erstmal diese Definition vielleicht ganz kurz, die hat es auch bis ins sportwissenschaftliche Lexikon geschafft. Also auf www.spolex.de kann man unsere Definition da nachlesen, wenn das den Hörer interessiert. Und auch bei Wikipedia unter Functional Fitness haben wir es auch mal eingestellt. Mich persönlich hat es so gar nicht irgendwie, weil ich habe mich immer schon mit jeglicher Form des Trainings auseinandergesetzt. Für mich gab es nicht nur irgendwie Gerätetraining, sondern immer schon auch Freihanteltraining, Bodyweight-Training, dann das Training mit irgendwelchen anderen Dingen wie Schlaufen zum Beispiel. Auch das ist nichts Neues, ja, TRX. Das kommt ja nicht aus den USA, sondern gibt es schon in den 70ern Studien, die haben da Sling Exercise Therapy Training damals veröffentlicht, genau mit diesem Ansatz. Kettlebells sind uralt, wurden ja gerade so im russischen Bereich stark angewendet. Also das, es hat meine Ansicht des Trainings ehrlich gesagt nicht verändert.
Versuchen wir mal so ein bisschen einzutauchen in Functional Training, auch wenn die Definition, das haben wir ja eben gehört, eigentlich gar nicht so einfach ist. Wo liegen generell Vor- und Nachteile von Functional Training? Oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
Doch, ich glaube, für mich schon. Vorteil ist ganz klar, sobald ich mal die Funktion definiert habe, also wofür ich dann wirklich trainiere und da ein maßgeschneidertes Training für mache, mit welchem Hilfsmittel auch immer, dann ist das super. Dann ist Functional Training mit Sicherheit besser als jedes 0815 Training von der Stange oder vom Influencer nebenan, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber es ist natürlich auch, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft zu meinen Studierenden, so nur weil da irgendwo eine bunte Kettlebell im Hintergrund rumsteht oder jemand auf dem Petsyball steht und da balanciert wie so ein Zirkusbär, ist das noch kein Functional Training.
Also bei dem Zirkusbären hast du mich jetzt im Sinn gehabt,
oder? um Gottes Willen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen Schaubild so des Sarkasmus, der auch dem Functional Training jahrelang schon ein bisschen entgegenschlägt. So, dass man Leute sieht mit einer schweren Langhantel auf den Schultern, die dann auf dem Petsyball balancieren. So. Und das ist es natürlich auch nicht.
Hm. Wo könnten Nachteile liegen?
Ja, eben darin, dass man zum Beispiel auch völlig unsinnige Übungen macht. So, Hauptsache ist es irgendwie bunt, fancy und wackelt, dass man vielleicht auch mit der einen oder anderen Übung das Verletzungsrisiko sogar erhöhen kann. Also da sehe ich durchaus auch Nachteile. Aber es ist immer schwer zu sagen. Ne? Wie gesagt, unsere Definition geht klar in die Richtung, ich muss erstmal das Ziel bestimmen, erst dann kann ich, oder die Funktion, und erst dann kann ich das Training danach planen.
Jetzt habt ihr hier an der Hochschule ein eigenes Studio, da können wir gleich rübergehen. Warum sollte ich Functional Training vielleicht mal ausprobieren?
Also Functional Training würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, aber vielleicht ist es erstmal für den Einsteiger, ich weiß jetzt nicht, wie erprobt du bist, aber für den Einsteiger erstmal so ein kontrolliertes Gerätetraining ist ja erstmal nicht verkehrt, ne? Um erstmal die Muskeln ein bisschen zu kräftigen, sich selber zu spüren, die Propriozeption, also die Selbstwahrnehmung zu verbessern. Und dann, finde ich, ist so der nächste Schritt vielleicht mal mit dem Körpergewicht zu arbeiten, mit Freihanteln, an Seilzügen, mit Slings. Und dann sind wir ja schon mitten im Functional Training.
Können alle Functional Fitness oder Functional Training machen? Oder gibt es Vorerkrankungen oder vielleicht sogar Kontraindikationen, wo du sagst, Mensch, dann lass lieber die Finger davon?
Nee, also das Gegenteil ist der Fall. Also wie ich eben schon mal erwähnt habe, einer der Ansätze des Functional Fitness kommt ja aus der Rehabilitation, wo man dann wirklich mit schwer kranken Menschen Training gemacht hat, aber so maßgeschneidert, dass es eben sie im Alltag verbessert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen alten Menschen habe, wir versuchen ja auch so ein bisschen in dem Thema Sarkopenie, Muskelschwund im Alter, was zu bewegen, dann reicht es für mich nicht aus, wenn der nur seine Muskelmasse am Quadrizeps verbessert, indem er zum Beispiel einen Beinstrecker isoliert im Fitnessstudio macht, sondern ich will ja auch, dass der diese Fähigkeit der Muskelkraft in den Alltag übersetzen kann. Das heißt, für mich gehören dann auch Kniebeugen dazu. Für mich eine der Functional Trainingsübungen überhaupt. Weil wenn ich aus dem Sessel aufstehen will, muss ich eine Kniebeuge können. Ganz einfach.
Das ist ja auch für die Sturzprävention im Alter durchaus wichtig. Jetzt sind wir wieder beim Pumperpass.
Genau, richtig.
Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt, grundsätzlich kann das jeder machen. Es gibt ja auch ganz viele Erkenntnisse heutzutage bei Krebserkrankungen erst recht zu sagen, man macht Krafttraining, man macht funktionales Training. Gibt es da neue Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst?
Also es gibt zum Glück mittlerweile auch Studien zum Thema Functional Training. Das war so vor 10-12 Jahren noch nicht so wirklich der Fall. Ich war selber schon sowohl als Reviewer als auch Co-Autor bei solchen Studien mit dabei. Und die haben in der Regel gar nicht so schlecht abgeschnitten. So. Man muss allerdings sagen, dass es natürlich auch kein Wundermittel ist. Und die häufigsten Studien so in meinem Bereich, also des Krafttrainings, wenn die dann zum Beispiel konventionelles Krafttraining mit irgendwelchen fancy Übungen vergleichen, da gibt es meistens eigentlich je nach Outcome, also je nachdem, was man rausfinden will, gar keinen signifikanten großen Unterschied.
Jetzt stecken wir ja schon mitten in den Mythen über Functional Fitness, vielleicht auch sogar schon. Manche sagen, es sei eigentlich dasselbe wie Core Training. Manche sagen, man braucht extrem ausgefallene Gerätschaften dafür. Welcher Mythos über Functional Fitness nervt dich am meisten?
Ja, genau. Also, du hast eigentlich gerade schon aufgezählt, dass es nur um den Core geht, ne? Weil damals hat ja auch Mark Versteegen, ich glaube, sein erstes Buch hieß auch so, Core Stability. Das gehört natürlich dazu, ne? Also Rumpfkräftigung, aber das hat immer schon dazu gehört. Das hat auch Turnvater Jahn oder der alte Josef Pilates schon gewusst, das ist jetzt auch nichts Neues. Oder dass da irgendwelche völlig ausgefeilten Trainingsmethoden dazu gehören, das muss überhaupt nicht sein. Also ich freue mich ja über jedes Trainingsgerät, was irgendwie innovativ ist und mal wieder eine neue Herausforderung ist, aber dass ich das unbedingt brauche, um es dann als Functional Training zu bezeichnen, das ist totaler Quatsch.
Jetzt könnte man unken, dass vieles, was vielleicht auch auf der FIBO zu sehen ist, dann eigentlich Quatsch ist. Schließe ich das da richtig raus?
Also grundsätzlich sagen, nein, Entschuldigung, sarkastisch. Ja, natürlich, da sind immer wieder auch Gerätschaften dabei, wo man sich fragt, okay, was bringt das denn jetzt? Ne? Und das ist dann für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Ich versuche da möglichst offen zu sein und drauf zuzugehen und erstmal zu analysieren, sowohl biomechanisch, anatomisch, als auch vielleicht bei dem einen oder anderen Gerät physiologisch zu schauen, was bringt das jetzt für einen Mehrwert? Bringt es das vielleicht oder ist es nur Quatsch? Also das ist immer sehr unterschiedlich.
Mhm. Werden wir doch mal ganz konkret und lassen uns von dir vielleicht mal auch so eine Blaupause geben für Übungen beim Functional Training. Wie fangen wir an? Was bietet sich für den Einstieg, was vielleicht für denjenigen, der schon Fitnessstudio erprobt ist und was für die richtigen Cracks?
Ja, also ich finde, funktionell kann ja niemandem schaden, zum Beispiel, ich habe es eben angesprochen, die Kniebeuge. Ne? Wenn ich in der Lage bin, eine Kniebeuge zu machen oder vielleicht einen Ausfallschritt zu machen, ist das für mich schon mal ein tolles funktionelles Training. Dann, wenn wir an den Oberkörper denken, haben wir gerade schon den Rumpf angesprochen, da eher so stabilisierende Übungen wie die Plank, also Ellbogenstütz, Seitstütz etc., halte ich dafür die meisten für sehr sinnvoll. Und dann so für die oberen Extremitäten würde ich sagen, nutzen wir einfach alle Bewegungsgrade, die wir haben, also Druck und Zug in der horizontalen, Druck und Zug in der vertikalen, schon haben wir im Prinzip alles abgedeckt. Und das muss jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen fancy Trainingsgeräten sein, kann aber. Weil letztendlich ist das für den Körper nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Kettlebell im Bent-Over-Row hochziehe oder eine Kurzhantel. Das sieht der Körper nicht. Das heißt, ich muss schon ein bisschen mit Sinn und Verstand rangehen. Wo eine Kettlebell zum Beispiel mehr Sinn macht aufgrund des außen gelagerten Griffes, ist zum Beispiel bei Swing-Übungen. Und der Kettlebell Swing ist eine tolle Übung, aber die muss auch gut gelernt werden, weil durch diese sehr hohen Schwing- und Fliehkräfte natürlich auch krasse Kräfte auf die Wirbelsäule und auf den passiven Bewegungsapparat generell wirken.
Welche Alltagsgegenstände kann ich denn integrieren? Nicht jeder hat jetzt, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die Einsteiger zurückkommen, eine Kettlebell zu Hause rumstehen oder gewisse Gerätschaften, die vielleicht jedes Fitnessstudio vorhält.
Ja, also wenn man jetzt mal wieder so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge rangeht, ist eigentlich, geh mit mir auf die nächste Baustelle und du siehst Functional Training. Ja, also das, was die Baumenschen da so stemmen müssen, tragen müssen etc. Ähnliches macht man ja im Fitnessstudio als Simulation. Ne? Da schnappt man sich halt Kettlebell eine schwere und macht seinen Farmer's Walk. Und auf dem Bau ist es dann, was weiß ich, ein Heizkörper oder ein Zementsack. Also letztendlich kannst du mit allem Functional Training machen.
Das heißt, der Wasserkasten zu Hause, den die Oma dreimal hochhebt, ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Nee, absolut. Wenn sie weiß, wie, okay, dann ist das gut.
Ja. Gehen wir nochmal auf die Fortgeschrittenen, auf die Experten. Was würdest du denen mit an die Hand geben? Wie können die Functional Training machen und vielleicht auch schon ein bisschen mehr aus sich rauskitzeln, als dass sie vielleicht schon von sich können?
Ja, also es geht sowohl an die Fortgeschrittenen als auch an die Coaches, die Functional Training quasi ja machen und weitergeben. Ich finde ganz wichtig, dass man nicht so blind seinen Gurus hinterher eifert. So, also nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt ein Buch von Michael Boyle und mache das einfach 100% nach. Weil das sind nur Ideen, das sind nur Anregungen. Und auch, was die Amis gut gemacht haben, die haben das sehr gut durchkonzeptioniert. Also man kann das sehr gut anwenden. Aber wir wissen halt auch aus der Wissenschaft, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und es kann nicht ein Training für alle sein, sondern ich rate hier wieder zu ganz krassen Individualisierung. Erstmal mit dem Kunden reden, was ist wirklich das Ziel, vielleicht was ist das Problem auch körperlich, wogegen ich angehen will, und dann ganz gezielt die Übung aussuchen und nicht so ein 0815 Standard übernehmen.
Das heißt, das YouTube-Video ist vielleicht nicht die beste Wahl immer.
Das ist ja grundsätzlich so, ne? Also wenn man jetzt ein YouTube-Video sich anschaut, da können tolle Übungen dabei sein, aber die können ja genau für mich vielleicht nicht die richtigen sein. Also da gilt es dann schon einfach intelligent zu hinterfragen, ist es korrekt, was ich da mache.
Brauche ich jetzt konkret Trainingsutensilien? Eigentlich hast du die Frage ja schon beantwortet. Es gibt ja durchaus Kettlebells, Medizinbälle, was auch immer.
Also es ist schon schön, ich habe ja auch sehr viele Jahre als Trainer selber gearbeitet, es ist schon schön, wenn man eine gewisse Auswahl einfach hat, ne? Und das sind ja auch Trainingsgeräte, ich sehe das bei vielen Personal Trainern, jetzt zum Beispiel der Markus Bremen, sehr erfolgreicher Personal Trainer, leitet bei uns das Modul Functional Training an der Hochschule, und der hat dann halt immer ganz viel, sowohl im Kofferraum, wenn er zu seinen Klienten hinfährt, oder eben auch in seinem Studio sehr schön ausgestattet. Diese Vielfalt finde ich schon klasse, wenn man sagt, ich habe Tubes, ich habe Medizinbälle, ich habe Slings, ich habe was weiß ich, was Kettlebells, was es alles gibt. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch wieder schauen, was ist so meins. Ne? Also ich zum Beispiel liebe Eisen. Ich brauche nicht viel mehr als eine Langhantel. Aber es gibt ja genauso Leute, die einfach den Medizinball toll finden. Ich glaube, das muss man wirklich im Einzelfall entscheiden.
Hilft diese Auswahl an unterschiedlichen Gegenständen auch vielleicht die Motivation über die Wochen, Monate hochzuhalten?
Bin ich fest von überzeugt, ja, dass man da immer wieder mal was Neues macht. Das finde ich schon ganz gut. Ich meine, auch da sind die Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt ja so Gewohnheitsmenschen, die einfach sagen, nee, ich will meinen Stiefel und lass mich in Ruhe mit allem anderen. Es gibt aber auch die, die sagen, ich möchte immer wieder neue Herausforderungen, was Neues ausprobieren. Für die ist das mit Sicherheit super.
Also widmen wir uns bald dem großen LKW-Reifen, den man in manchen Trainingsbereichen sieht.
Absolut, ja. Ich habe ja vor vielen Jahren, 2010, habe ich für die Zeitschrift Men's Health so ein Sportcamp in Andalusien damals gegründet. Und dann sind wir da runter mit 150 Männern und 15 Coaches. Also ich habe natürlich primär in der Sonne gesessen und Kaffee getrunken, mir das angeguckt.
Das ist das beste Functional Training, ja.
Nee, aber ich habe es halt organisiert. Und da haben wir wirklich mit allem, was du dir irgendwie vorstellen kannst, Functional Training gemacht. Und später hatten wir auch große Sponsoren, die uns da dann den neuesten Kram eben auch hingestellt haben. Aber am Anfang haben wir da wirklich so mit so Sixpacks von 1,5 Liter Wasserflaschen trainiert, mit den Paletten, wo die drauf standen, trainiert. Und das ging alles. Also du brauchst nicht viel, um ein gutes Training zu machen.
Das hört sich wirklich so an, als könnte ich, wenn ich zukünftig meine Einkäufe vom Supermarkt nach Hause trage, eigentlich schon sagen, ich habe Functional Training gemacht.
Ist so. Es ist genau so.
Jetzt haben wir ganz viel über Männer gesprochen. Frauen machen natürlich auch Functional Training. Gibt es einen Rollenunterschied, welche Übungen sich eher für Frauen eignen, welche für Männer?
Sehe ich gar nicht. Nee, sehe ich überhaupt nicht. Also und ich finde diese Annäherung der letzten anderthalb, zwei Jahrzehnte auch super. Früher war das ja so, ne? Du bist ins Fitnessstudio gegangen, hast in der Hantelecke nur die Jungs gesehen und die meisten Frauen waren in der Cardio-Ecke so ungefähr. Und das hat sich komplett gewandelt. Also gestern noch habe ich meine neuen Erstsemester begrüßt und ich interessiere mich immer. Wir machen immer so eine Vorstellungsrunde, wer macht was. Und die ganzen jungen Mädels, die dabei waren, haben alle gesagt, ja, ich liebe Krafttraining und so richtig und hier CrossFit und da Functional und also ich finde das super.
Super. Was sind häufige Fehler, gehen wir darauf vielleicht nochmal ein, die Menschen beim Functional Fitness machen könnten? Also wir haben schon gesagt, vielleicht ein nicht individuelles Trainingsprogramm, einfach sich an anderen zu orientieren, macht keinen Sinn. In welche Fallen kann ich noch reintappen?
Also ich habe mal ein Video auf YouTube, Fitnessprofessor gedreht, zum Thema Tabata-Intervalle. Hast du auch schon mal gehört, ne?
Ja.
Tabata. Ich glaube, das sind so die bekanntesten Intervalle, die es gibt. Die werden auch gerne in diesem Functional Fitness-Kontext genutzt. So, für denjenigen oder für die, die das nicht wissen, das ist, man macht 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und das Ganze 8-mal hintereinander. Also insgesamt nur 4 Minuten Gesamtzeit, aber all out. So. Und das war dann einfach so ein Trend oder ist es immer noch, dass man sagt, komm, wir machen die und die Übung, aber nach Tabata. Da gibt es auch so Tabata-Timer-Apps und so. Und das kritisiere ich eben, weil je nachdem, was man da macht, ist das totaler Humbug, weil also ursprünglich hat Tabata, der Forscher ist in Japan, ich glaube 1996 dieses Paper publiziert, da hat er wirklich 8 Sprints auf dem Fahrrad mit Leistungssportlern all out gemacht. So, das schaffen die meisten Menschen überhaupt nicht. Also ich würde nach dem 3. Sprint über dem Lenker hängen. Und hat dann eben in seiner Interventionsstudie herausgefunden, dass es hochintensiv wirklich super effektiv ist. So, und wenn man dann hingeht und den Leuten sagt, so, jetzt machen wir mal Crunches, aber nach Tabata und denen dann das Blaue vom Himmel verspricht, das ist einfach Quatsch. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man irgendwas so von der Stange nimmt und sagt, hier, da weiß man, das ist super und das einfach blind übernimmt, ohne nachzudenken. Das ist so ein Fehler, den mag ich nicht.
Wie ist es bei der Durchführung der Übungen generell? Ich bringe jetzt mal das etwas simplifizierte Beispiel. Getränkekasten, ich heb den an, heb schön aus dem Rücken raus, also so, wie man es nicht machen soll. Kann man auch da Fehler machen im Functional Training?
Das ist eine Gretchenfrage tatsächlich. Also man jahrzehntelang hat man ja gepredigt, bitte nur mit geradem Rücken aus den Beinen heben. Das zählt auch heute noch, je nachdem. Aber die moderne Physiotherapie zum Beispiel sieht das ein bisschen anders. Die sagt, also ruhig mal auch mit rundem Rücken heben, weil auch diese Situation ist alltagsnah und alltagsgerecht, sollte also beübt werden. Und ich denke, an beidem ist ein bisschen was Wahres dran. Also ich sag mal, so ein halb voller Kasten, den kann man ruhig auch mal mit einem leicht runden Rücken heben. Aber wenn ich jetzt 200 Kilo an der Hantelstange habe, mache ich das nicht.
Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt loslegen will? Vielleicht fassen wir das nochmal schnell zusammen. Wir haben jetzt viele Einzelaspekte schon rausgearbeitet, den Podcast über. Wie starte ich?
Also ehrlich gesagt, am besten ist immer, sich einen guten Coach suchen. Eine Trainerin, einen Trainer, der einem das wirklich beibringt und der einem vielleicht wirklich gerade am Anfang so ein bisschen beim maßgeschneiderten Programm hilft. Die Techniken überwacht. Ich habe gerade schon mal gesagt, der Kettlebell Swing zum Beispiel im Functional Training sehr beliebt. Den muss ich aber richtig ausführen, weil sonst wird so eine Kettlebell, wenn sie auch gar nicht so schwer ist, über diesen Schwung und diesen langen Hebelarm zum Verhängnis für meinen Rücken. Also das würde ich erstmal jedem empfehlen, sich da von einer Fachfrau, vom Fachmann beraten zu lassen. Und das Zweite ist, dann wirklich schauen, tut es mir gut und bringt es mich weiter. Das heißt also auch ein bisschen ein Stück weit Erfolge messbar zu machen oder zu messen. Und zu gucken, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder eifere ich da nur irgendeinem Trend nach?
Jetzt ist es so, dass Functional Fitness ganz oft auch eine starke Community mit sich bringt. Wie wichtig ist dieser soziale Aspekt?
Super. Also das ist eine ganz tolle Entwicklung. Auch die ist nicht neu. Ich meine, die Menschheit tickt immer schon so. Du willst als Mensch zu irgendeiner Community gehören. So. Du gehst auf ein Heavy-Metal-Festival, dann weißt du, was ich meine. Ja?
Klar,
alle lange Haare, alle Kutte an, alle irgendwie den gleichen Mut. Und genauso ist es auch im Sport. Das haben wir jetzt in dieser CrossFit-Bewegung wieder sehr stark gesehen. Das ist aber auch seit Jahrzehnten, zum Beispiel in der Bodybuilding-Szene so. Die kleiden sich dann ähnlich, die ernähren sich gleich oder ähnlich. Und deswegen finde ich diesen Community-Gedanken grundsätzlich erstmal gut, weil das gehört zu uns Menschen dazu. Und auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede. Es gibt diejenigen, die gehen lieber allein mit Kopfhörern ins Fitnessstudio, wollen ihre Ruhe haben. Es gibt aber eben auch sehr viele, die finden das gut, in der Gruppe Sport zu machen. Und das ist beim Functional Fitness, wir sehen jetzt auch zum Beispiel durch HYROX, sehr, sehr erfolgreich und sehr gut.
Magst du ganz kurz noch den Hörerinnen und Hörern erklären, was HYROX ist?
Ja, genau. Also ich hatte eben CrossFit erwähnt. Das hat sich, glaube ich, schon mittlerweile rumgesprochen, was das ist. HYROX ist jetzt, ich will nicht sagen, es ist wie CrossFit, aber es ist auch Functional Fitness mit einfacheren Übungen auf dem Wettbewerb hin bezogen. Also ein Wettbewerb, den jeder im Prinzip mitmachen kann. Besteht aus mehreren Übungen, die man so macht. Also Wallballs, also so einen schweren Medizinball hochwerfen und Burpees und ein paar Sachen schleppen. Und natürlich zwischendurch immer wieder Laufeinheiten. Man muss immer wieder einen Kilometer laufen dazwischen. Deswegen bin ich da nicht so gut drin, ehrlich gesagt. Und es kommt gerade mega an. Seit ein paar Jahren sind die super erfolgreich, sogar in den Staaten als deutsche Firma. Also scheint die Leute wirklich zu begeistern und mitzureißen.
Hockeyspieler Moritz Fürst ist ja einer, glaube ich, der Gründer und
Mitgeschäftsführer. Richtig, genau. Den habe ich mal getroffen in Berlin und der brennt auch dafür, richtig.
Ja. Also wir nehmen schon mal mit, starke Community hilft, Functional Fitness zu betreiben. Im Sportverein, im Fitnessstudio kriegt man so natürlich auch eine mentale Stütze. Wie würdest du jemanden motivieren, der so wie ich Dauerausreden findet und sagt, er hat keine Zeit für Functional Fitness?
Tja, also da müsste man auch wieder schauen, was bist du für ein Typ, ne? Wie tickst du? Und was ich immer schön finde, ist so, das geht ja auch im Sportverein genauso, dass man einfach Trainingszeiten hat, wo man sagt, da trifft man sich. Und dass man eine gewisse Verbindlichkeit schafft und sagt, nee, heute Abend um 8 Uhr oder um 6 Uhr ist Training, sei da. Und dann sind die anderen auch da und die sind traurig, wenn du nicht da bist, ne? Das funktioniert für viele, das finde ich auch gut. Für wieder andere, die vielleicht wirklich sagen, nee, ich schaff's nicht, da muss man vielleicht ein bisschen schauen. Ich nehme immer das Beispiel des Zähneputzens. Zähneputzen macht auch niemandem Spaß, also keinem, den ich kenne. Trotzdem macht es jeder. Zweimal oder mehr am Tag. Warum? Weil ich verstanden habe, wenn ich es nicht mache, kriege ich ein Problem mit meinen Zähnen. Und ähnlich würde ich es auch mit dem Körper sehen, mit meiner Muskulatur. Das geht eine Zeit lang gut, wenn ich nichts mache, aber irgendwann kriege ich Rückenschmerzen, Gelenkprobleme, Bluthochdruck, Diabetes und was weiß ich, was man noch alles kriegen kann. Und das kann ich wirklich mit einer relativ geringen Dosis an Bewegung, an Muskeltraining, an Sport bekämpfen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, mache ich das jetzt selber bei mir auch, weil ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel arbeite und auch viel mit der Familie zu tun habe, was mir sehr viel Spaß macht, also beides. Aber wo ich zu kurz komme, wo ich wenig trainiere, wo ich viel zu viel esse und trinke und immer dicker werde. Und jetzt ist der Punkt für mich, also ich habe heute Morgen, bin ich um 6 Uhr aufgestanden und bin eine halbe Stunde aufs Fahrradergometer gegangen. Und das habe ich auch gestern und vorgestern gemacht. Weil jetzt der Punkt für mich erreicht ist, wo ich wieder ein bisschen zurückrudern muss, ehrlich gesagt. Und das kann ich jedem empfehlen. Macht ein bisschen was, muss nicht viel sein, aber dann kommt ihr vielleicht gar nicht erst an diesen Punkt.
Versuchen wir das Ganze nochmal abzurunden mit der Frage, Functional Training, ist das ein One-Hit-Wonder, das wir jetzt mal ein paar Jahre gesehen haben oder bleibt das ein Dauerbrenner?
Ja, das ist definitiv ein Dauerbrenner. Dafür ist es schon zu lang in der Branche. Dafür ist es auch zu vielschichtig und eigentlich zu toll. Das wird bleiben, ganz sicher, ja.
Sagt der Fitnessprofessor, Professor Stefan Geißler. Steff, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und dass ich heute hier an der IST Hochschule für Management zu Gast sein durfte.
Ja, danke dir, Daniel.
Super, wir halten fest, Functional Training ist für jedermann, für jede Frau. Wer Interesse hat, sollte jetzt mal Kontakt aufnehmen zum lokalen Sportverein oder dem Fitnessstudio um die Ecke und was tun. In diesem Sinne, bleibt gesund in Sport Deutschland. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.